Herzlich willkommen zum Podcast Im Osten was Neues mit Pater Isaac von den Zisterziensermönchen aus Neuzelle und mit mir, Linda. Heute soll unser Thema Jüngerschaft sein, aber am Anfang wollen wir gerne was beten.
Und uns gescheit hinsetzen. Mhm. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Vater, ich bitte dich, dass du uns in die Nachfolge mit Jesus einführst, dass wir den Heiligen Geist in unser Herz bekommen, entflammt werden vom Heiligen Geist und dann deinem Sohn Jesus nachfolgen. Wirklich in seine Schule gehen, Jünger werden, uns lehren lassen von ihm im Kopf, dass wir Wissen erlangen, aber vor allem auch im Herzen, damit wir Weisheit bekommen und liebevolle Menschen werden, dass wir heilig werden, wie du, Vater, heilig bist. Und wir bitten dich, dass du unseren Bauch, unsere Gefühle segnest, dass unsere Gefühle immer mehr der Wirklichkeit entsprechen, dass wir nicht Dinge fühlen, die nicht der Wirklichkeit entsprechen, dass wir nicht an irgendwelchen vergangenen Dingen hängen oder an irgendwelchen materiellen Sachen oder Menschen. Wir bitten dich, dass du diese drei Dinge wirklich in die Jüngerschaft nimmst. Unseren Kopf, unser Wissen, unser Herz, unsere Liebe und unseren Bauch, die Gefühle. Amen.
Amen. Ja. Jüngerschaft, du hast ja gerade schon im Gebet so ein bisschen eigentlich erklärt, was es so ist, also dass es eigentlich eine Beziehung ist zu Jesus oder zu Gott und vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären.
Ich war mit einem Schweizer in einem Videocall und da habe ich gefragt, was Jüngerschaft denn eigentlich ist. Da hat er gesagt, hat er wirklich gesagt, er war ein Schweizer und das fand ich eigentlich ziemlich cool, weil das Thema Jüngerschaft ist, was ist Jüngerschaft? Ne? Da gibt es 1000 Definitionen, da kannst du ChatGPT fragen und so weiter und so fort. Und die eigentliche Antwort, die er gebracht hat, fand ich genial. Was ist Elternschaft, ne? Also jeder quasi erzieht seine Kinder so, dass sie wieder die Werte und alles, dass sie eigenständige Menschen werden. Eigenständige Menschen werden. Also deine Kinder gehen bei dir in die Schule und bei deinem Mann, wie sie Menschen werden. Das heißt, es gibt ja dieses berühmte Wort, du brauchst Kinder nicht erziehen, denn sie tun was du tust. Ja, also sie ahmen dir nach. Stimmt so natürlich nicht ganz. Man muss schon auch mal was sagen. Aber es ist so, dass ihr einfach eure Kinder so erzieht, dass sie selbstständige Menschen werden. Ja, die sollen ja nicht permanent von euch abhängig sein. Also wenn du deiner Tochter mit 30 Jahren noch den Schnuller reißt und das Brötchen im Mund steckst, dann ist was schiefgelaufen.
Falsch, ja.
Ja. Und so ist es auch beim Glauben. Also im Glauben, Jüngerschaft besteht darin, dass Leute A, eine Entscheidung für Jesus treffen und dann diesem Jesus nachfolgen und dann zu selbstständigen Multiplikatoren werden und den Glauben wieder weitergeben. Das ist Jüngerschaft. Also Jüngerschaft heißt Entscheidung treffen, Jesus nachfolgen und in seiner Schule dann selber zum Multiplikator werden. Was wir aktuell oft in der Kirche machen, ist Katechetisierung oder Sakramentalisierung. Das heißt, Leute bleiben permanent abhängig davon, dass sie Nahrung erhalten. Das sind wir alle, also wir alle lernen immer was mit, aber Jüngerschaft heißt wirklich nochmal diese Entscheidung, ich selber möchte Jesus nachfolgen und dann auch eine eigene Motivation ihm nachzufolgen, dann in diese Schule Jesu zu gehen und dann selbstständig den Glauben weiterzugeben. Und wenn wir sehen, was wir für eine Krise der Jüngerschaft in der katholischen Kirche noch haben, dann brauchen wir uns schauen, wie viele Christgläubige, ich mag den Begriff Laien nicht, der ist so negativ besetzt, Christgläubige sind wirklich fähig, über ihren Glauben wissentlich und willentlich Zeugnis abzulegen? Fragezeichen.
Ich glaube, da gibt es viele Gründe für, dass das die Menschen nicht machen. Also hier ist es halt einfach wahrscheinlich auch so ein Menschenfurchtsding, weil es früher so ein bisschen verschrien war, also so im Sozialismus, und dass die Leute eigentlich, die katholisch waren, dann eher so ein bisschen ausgegrenzt wurden. Und mittlerweile hat sich das wahrscheinlich durch die Generation durchgetragen. Also mal abgesehen von denen, die jetzt spät zum Glauben dazukommen, sind, glaube ich, die jetzt eben schon lange katholisch sind, einfach haben das nicht gelernt, darüber zu reden.
Ja, richtig, aber ich habe keinen Bock, über die Gründe zu spekulieren, sondern im anderen Ding, wenn man von etwas Feuer gefangen hat, wovon das Herz voll ist, davon quillt der Mund über, sagt man. Und deswegen muss man einfach sagen, wenn du Feuer für irgendwas hast, dann erzählst du das weiter. Also machen wir uns nichts vor. Ich meine, keine Ahnung, wenn du jetzt im irgendwas passiert dir was Tolles und du kommst heim, setzt du dich nicht in die stille Ecke und sagst, sondern du erzählst es. Also, und das ist, oder wenn du eine Freundin triffst und irgendwas Tolles ist passiert, man kann es ganz schwer für sich behalten. Und das zeigt natürlich schon auch immer, dass viele Menschen noch kein Feuer, und das ist kein, kein Feuer gefangen haben. Und das ist kein Vorwurf oder irgendwas, sondern einfach mal ein Faktum, ja. Ja. Weil das wird, da kommt man schnell rein, wenn man über Jüngerschaft redet, so nach dem Motto, oh, der Pater Isaac oder oh, die, die da über Jüngerschaft reden, die haben so ein elitäres Denken. Bischof Oster wurde da mal gefragt, ja, Bischof, wenn Sie jetzt da so dieses Jüngerschaftsthema machen mit dieser Jüngerschaftsschule, den Lorettos dort, ja, wollen Sie denn eine elitäre Kirche? Und dann sagt er, naja, Leute, elitäre Kirche, nee, aber wer hält denn den Laden am Laufen? Das sind doch die, die eine Motivation haben, die Jesus lieben und die für ihn Feuer gefangen haben und die das weitertragen wollen, die halten doch die Kirche am Laufen, also neben Jesus. Aber das ist ja der Punkt. Ja. Also es ist nicht so, dass das irgendwie so, das wie so eine NGO funktioniert oder so ein Fußballverein, sondern da müssen die Leute wirklich Feuer gefangen haben. Und das ist das A und das O. Ja. Und deswegen muss ich sagen, ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, was meine eigene Vision ist, was meine Vision für mein eigenes Leben ist, also was ich möchte, was ich für ein Mensch sein möchte. Und da hat sich immer mehr herauskristallisiert im letzten Jahr, dass ich jemand sein möchte, der selber wächst, der selber wächst und andere zu Wachstum inspirieren will. Und weil mir das so aufgefallen ist, es ist komplett, ich sag's mal, schnurzpiep egal, wo du stehst, ob du schon 100 Jahre in der Kirche bist, das sind die seltensten, ob du schon immer katholisch bist oder ob du neu dazugekommen bist, wenn du stehen bleibst, wenn du im Glauben nicht mehr wachsen willst, stirbt das Ding langsam. Auch als Mönch, wenn du im Glauben nicht mehr wachsen willst, stirbt das Ding langsam. Und deswegen, jeder, der bereit ist zu wachsen, in die Schule Jesu zu gehen, der kann zur Jüngerschaft kommen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wer nicht wachsen möchte, das ist schwierig, ja. Und die Aufgabe der Kirche und auch unsere Aufgabe als Pfarrei ist, Menschen zu begleiten und Menschen mit dem Kopf, dem Herzen und dem Bauch zu begleiten, in die Jüngerschaft zu kommen, in eine Entscheidung für Jesus.
Ja. Und also wachsen heißt ja nicht immer nur, du musst irgendwie, keine Ahnung, ganz viel Wissen dir aneignen oder ganz viel, was auch immer, irgendwas tun, irgendwas machen, sondern wachsen im Glauben ist ja eher Beziehung, ist ja eher dich drauf einlassen, dich auch mal in diese Ohnmacht, was wir schon mal als Thema hatten, begeben und auch mal Jesus oder Gott in deinem Leben wirken lassen und das annehmen und das auch verstehen, dass es das gerade ist, also gerade so im Alltag. Wenn man so über Jüngerschaft redet, denkt man, man muss übelst viel machen. Oh Gott, nee, das schaffe ich ja nie, das in meinen Alltag zu integrieren oder so. Weil da muss ich ja den ganzen Tag beten oder muss ich den ganzen Tag, keine Ahnung, irgendwie immer zu mich um andere kümmern oder weiß auch immer irgendwas tun. Aber eigentlich ist es ja das Thema, auch wachsen ist ja das Thema, dass du selber erstmal erkennen musst, dass es eine Beziehung ist und dass es Wachsen nicht heißt, ich muss mal ganz viel machen, ganz viel tun, sondern dass es Wachsen heißt, einfach Jesus in dein Leben zu lassen und in dein Herz. Und dann wird es vielleicht was.
Preach it, Sister. Na, das ist genau der Punkt. Bischof Oster hat es mal genial formuliert, also fand ich in so einem Vortrag, da hat er, also ich liebe Bischof Oster, wie man sagt. Ja. Nein, aber ich fand das super, weil er gesagt hat, na, wir haben, ich nehme mal meinen Schuh, also wir haben wie so eine Box unseres Lebens und da stellen wir jetzt, keine Ahnung, Stift, Arbeit rein, ja, dann ist es appetitlich, Leute, für euch, dann stecken wir da vielleicht noch, keine Ahnung, was, Schule oder irgendwas rein, unser Wissen und irgendwann denken wir, dass der Schuh ist voll, also dieser Eimer oder was auch immer ist voll, ja, aber und dann denken wir, oh Gott, da muss ich noch die Kirche reinstopfen, da muss ich noch Jesus reinstopfen. Nee, so ist es ja nicht. Eine Beziehung, wie du sagst, ist eher so wie die Sonne, die auf das Ganze drauf scheint oder wie das Fundament, auf dem dieser Eimer steht. Also ich meine, ganz ehrlich, wenn du frisch verliebt bist und wenn du verliebt bist, dann überlegt sich doch keiner, oh Gott, ich muss beim Einkaufen an meinen Freund und meine Freundin denken, oh Gott, wie anstrengend, ich muss den Butter mitbringen. Oh Gott, macht ja keiner. Ja? Sondern das ist eine Beziehung, die das... Es ist natürlich ein bisschen kitschig, wir alle wissen, dass Beziehung dann auch tiefer geht, aber das ist etwas, was dein Leben, ich sag mal so, ein bisschen auf Wolke 7 vielleicht hebt, ja. Und auch eine Beziehung insgesamt ist etwas, auf was du dich immer verlassen kannst. Und eigentlich, und so ist es im Glauben auch, natürlich sind wir Menschen und wir haben Schwächen und manchmal wird es anstrengend, machen wir uns nichts vor, in Beziehungen, aber auch im Glauben. Aber prinzipiell ist es quasi wie das Fundament, also es ist eine Lebensbereicherung oder wie die Sonne, die auf unser Leben scheint. Ja, und du integrierst die automatisch, du integrierst Gott automatisch in dein Leben, wenn du ihn liebst.
Ja, irgendwann wird so eine Selbstverständlichkeit dann einfach. Das ist dann ja wie in einer Ehe, das ist ja selbstverständlich, bringe ich da was mit oder selbstverständlich wäscht man die Wäsche mit, was weiß ich.
Mit Freude.
Mein Mann hat mal zu mir gesagt, als er das erste Mal bei mir geschlafen hat, kann ich meine Schlipper an den Korb machen oder muss ich die wieder mitnehmen? Und es war halt auch so ein Ding, natürlich, selbstverständlich wasche ich die Sachen mit meinen, also ne, so entwickelt sich halt Beziehung. Und das sind halt so eine Sachen, ich glaube, das ist dieses Alltagsdenken, dass man halt einfach, Beziehung ist Alltag und klar muss immer mal wieder ein bisschen Feuer rein und du musst immer mal wieder irgendwas tun, um diese Beziehung einfach, ja, on fire zu halten, aber du musst nicht immer zu dich komplett aufgeben und dich aufopfern die ganze Zeit, sondern einfach auch in Selbstverständlichkeit damit leben. So.
Genau. Und es ist ein Geben und Nehmen. Aber ich meine, nochmal zur Jüngerschaft zurück. Was muss sich in unserer Kirche und in unserer Pfarrei ändern, dass Jüngerschaft möglich ist? Das ist die große Frage. Ja. Ne? Und da müssen wir wirklich raus. Wir haben diese volkskirchlichen Strukturen. Und ich glaube, dass die einfach ausgedient haben. Ja. Also sprich, dass diese Volkskirche ist ja eh schon länger eine Utopie, ja, oder ein goldenes Kalb oder was auch immer, müssen Sie mal alles so negativ sehen. Etwas, was auf jeden Fall vorbei ist.
Mit Volkskirche meinst du, da steht der Pfarrer und der bespaßt
die Volkskirche, Volkskirche bedeutet, dass ein größter Teil des Dorfes oder der Stadt katholisch oder evangelisch ist und eine Bindung hat. Also sprich, eine Kirche, die Kirchen, evangelisch und katholisch, die das größten Teil Deutschlands zumindest auf dem Papier abdecken. Ja, das ist vorbei. Und das wird zusammenschmelzen, noch und nöcher. Machen wir uns nichts vor, wenn nicht das große Pfingsten jetzt passiert. Ja. Und das heißt, wir werden eine Entscheidungskirche. Und wir müssen als Kirche diese Entscheidungen provozieren. Das heißt, wir müssen, das ist für mich auch so ein Faktum, wo ich am Anfang angeeckt bin, aber was ich jetzt, glaube ich, auch viele schätzen muss, am Anfang der Kommunionvorbereitung klar sein, Leute, es geht hier um die Heilige Messe, um die Eucharistie. Wollt ihr das? Und wenn ihr das nicht wollt, dann bitte, wir sind euch nicht böse, dass ihr sagt, wir machen das jetzt nicht und wir machen das vielleicht in 5 Jahren, das Familienfest oder was auch immer. Oder wenn ihr sagt, wollt ihr das jeden Sonntag in die Messe kommen, ja, und wollt ihr da wirklich auch hineinwachsen? Wenn die Eltern, ich muss diese Entscheidung provozieren, ich muss es ja auch ein bisschen darauf hinbringen. Oder bei der Firmung dann zu sagen, Leute, wir machen die Firmung später. Allen den Jugendlichen auch klar sagen, geh zur Firmung, nur wenn du dich für Jesus entscheiden willst. Ansonsten bitte hör auf. Ja, lass das mit der Firmung und komm später wieder. Komm mit 25, komm mit 30 wieder. Ansonsten haben wir lauter Leute, die durch eine kirchliche Katerschule gegangen sind, aber sich nie entschieden haben.
Ja.
Das ist ungefähr so, wie wenn du mit bis 20 durch ein Schulsystem gedrückt wirst, bei dem dir kein Fach schmeckt. Das ist ja meistens nicht der Fall. Meistens hat man irgendwas, was einem interessiert und dann sagt man, okay, da möchte ich mich spezialisieren, ja, da möchte ich weitergehen und so. Aber das macht dann sehr, sehr viel kaputt in der Kirche, weil die Leute in eine Mittelmäßigkeit hineingedrängt werden.
Ja, und weil es halt ein Drängen ist und keine freie Entscheidung.
Genau.
Ja.
Und jetzt ist für mich so der ganz klare Punkt ist, wir brauchen erstmal eine Vision in der Pfarrei, also wo klar wird, das wollen wir. Das ist bei uns, dass wir glauben, dass jeder eine bedingungslose Ende Sehnsucht nach der bedingungslosen Liebe Gottes hat, ja, und dass wir diese Liebe, dass wir die Sehnsucht und die Leidenschaft haben als Gemeinde, Menschen mit dieser Liebe in Jesus, ja, in Verbindung zu bringen, ja. Dass sie die erkennen, diese Liebe. Und das muss immer so ein Grundstück, was wollen wir eigentlich als Pfarrei? Und dann muss der zweite Punkt sein, wir brauchen Skills, wir brauchen einfach, es ist Englisch, Skills und Tools, also wir brauchen Können und wir brauchen die Werkzeuge dafür. Das heißt zum Beispiel Alpha-Kurse sind ein unglaublich gutes Toolkit, Werkzeugkoffer. Weil da müssen Leute wirklich Verantwortung für den Glauben übernehmen. Da müssen Leute über den Glauben reden. Da müssen Leute in Leitung, in Leadership hinein. Ja, da müssen Leute in Verantwortungspositionen hinein, wo sie auch lernen, ihre geistigen Gaben zu aktualisieren, zu erkennen, zu erleben und zu auszuleben. Mhm. Ja, was wir bis jetzt in der Kirche haben, ist, ja, Margarete kann gut kochen, also kocht sie beim Pfarrfest, ja. Andi kann gut grillen, also grillt er, ja. Und das sind so die Aktiven. Und der Pfarrer macht das Geistige.
Ja. Das aber dass eigentlich zu wenig. Alle auch geistig irgendwie was liefern können, ist müssen und sollen, das ist halt noch nicht so ganz in allen Köpfen angekommen. Ja, aber ja, so eine Formate, Alpha und Co. sind da auf jeden Fall gute Einstiegspunkte. Aber was kann denn die Kirche vielleicht jetzt noch machen? Das nicht nur auf die Pfarrei gesehen, sondern auf ganze Kirche gesehen, damit einfach die Leute da aktiviert werden.
Kirchenbashing. nee, also ich glaube, dass es schon manche kapiert haben. Also ich glaube, unser Bischof hat es auch schon total auf also auf dem Schneidbrettel. und er hat uns auch mit Alpha und so, hat er uns wirklich auch, ja, da ganz klar eine Empfehlung ausgesprochen, also dass er Alpha-Kurse und so möchte. Bischof Oster und so, und viele, es gibt einige Bischöfe, die es auf der Palette haben. Papst Franziskus hat es auch, Evangelii Gaudium, die Freude des Evangeliums geht hinaus und er verkündet es allen Völkern. Auch die, wie nennt man das, diese Brief an die Kirche in Deutschland, die er geschrieben hat, der war auch voll davon, dass, oder dieser Brief an die Pfarreien, zur pastoralen Umkehr in der Pfarreien, da ist das voll drin, Jüngerschaft. Ja, also die Gesamtkirche hat es eigentlich schon klar, ja. Aber ich sag mal so, dieser ganze Verbandskatholizismus in Deutschland, das muss man einfach mal kurz beim Namen nennen, und die Deutsche Bischofskonferenz, die schlafen noch ihren Dornröschenschlaf, ja. Und das muss man halt sagen, da ist das Perverse an dieser ganzen Geschichte und auch an diesen Milliarden, die in der Kirche verbraten werden, in irgendwelche Personalstrukturen hinein. Dass da extrem viel Geld reinfließt, aber extrem wenig Outcome ist. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und das ist echt tragisch. Aber das ist jetzt genug des Bashings. Der Punkt ist, des Betzing-Bashings. Genug des Bashings, weil das bringt ja nichts, da drauf rumzuschlagen. Das wird sich alles von allein ergeben. Das Geld wird wegfallen. Das Geld wird immer weniger. Man wird sich nicht gesund sparen, sondern man wird sich krank sparen. Man wird immer mehr zurückziehen. Und übrig bleibt entweder nichts, das glaube ich aber nicht, sondern übrig bleiben die, die eine Entscheidung für Jesus getroffen haben und die das machen, nicht weil sie Geld bekommen, nicht weil sie so gut alimentiert werden von der Kirche, sondern weil sie Jesus lieben und ihm nachfolgen werden. Ja. Und insofern wird es einfach die Zeit zeigen. Aber jetzt, wo noch Geld da ist, könnte man die Weichen stellen. Also man könnte ganz klar sagen, okay, wo, und das wäre das Erste anzuschauen, wo sind Früchte da? Wo kommen junge Leute? Wo gehen junge Leute hin? Wo erleben junge Leute Jesus? Wo folgen Menschen Jesus nach? Wo ist ein Ehrenamt oder eine Jüngerschaft, die größtenteils unbezahlt ist, wo Menschen wirklich ihren Glauben leben? Ja? Das sind so Fragen, die man stellen könnte, ja, und die man wirklich auch stellen muss eigentlich, und dann schauen würde, wo ist das? Aber, und das ist das Punkt, da müsste man aus seinem Dornröschenschlaf aufwachen und auf seinem Elfenbeinturm raus. Weiß ich nicht, ob das alle wollen.
Ja. Ja, ja, okay. Genug des Bashings. Jetzt vielleicht können wir in die Richtung mal gehen, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin katholisch vielleicht schon und ich habe aber doch diese Beziehung, ich fühle die nicht, ich lebe die nicht, das ist ja manchmal so. Du hast ja manchmal Phasen in deinem Leben, wo du weißt, okay, ja, Gott liebt mich, aber ich fühle es einfach gerade nicht und ich kann einfach in diese Beziehung gerade nicht investieren, ich tue mich mit Beten schwer, vielleicht müsste ich auch mal beichten gehen, aber da tue ich mich vielleicht auch gerade schwer. Wenn du einfach so diese Phasen hast und die hat jeder, wo es dir einfach schwer fällt, vielleicht hast du da noch was zu sagen.
Naja, es braucht halt eine Gemeinschaft, also das ist klar. Es braucht Christus, also schauen wir einfach auf die Bibel, auf den biblischen Befund, was Jüngerschaft bedeutet. Jesus beruft Menschen, also wenn du diesen Ruf schon mal gehört hast, wenn du schon mal diese Sehnsucht hast und über deine eigene Mittelmäßigkeit stolperst, schon ein unglaubliches Geschenk. Ja? Ich erzähle in letzter Zeit immer diese Geschichte, dass bei den alten Damen und Herren, bei denen ich dann zur Krankenkommune bin, den ganzen Tag der Fernseher läuft und es stört sie nicht mal. Ne? Das ist Mittelmäßigkeit. Ja. Entschuldigung, da will ich jetzt nicht urteilen, aber das ist Kacke. Machen wir uns nichts vor. Ja, und ich habe auch meine Fehler mit diesem Medienkonsum. Aber ist okay. Ist nicht okay. Ist mittelmäßig. Wenn du über deine eigene Mittelmäßigkeit stolperst und schon mal diese Berufungserfahrung gemacht hast, Jesus ruft mich in die Nachfolge, ist das schon mal die halbe Miete? Ja, wir dürfen uns auf diese Berufung nicht ausruhen, aber wir dürfen Jesus dann nachfolgen. Und jetzt kommt eben die Entscheidung für Jesus. Die Entscheidung für Jesus in der Jüngerschaft. Seine Jünger folgen ihm nach. Das heißt, sie gehen mit ihm. Das bedarf einer gewissen Flexibilität. Also ich kann nicht sagen, ich mache mein Leben so, wie es ist, alles genau so weiter, aber ich will Jesus nachfolgen. Funktioniert nicht. Petrus sagt, nee, ich fische jetzt immer von 8 bis 20, von 20 Uhr bis früh um 5, ja, aber ich folge trotzdem Jesus nach. Nee, funktioniert so nicht. Das heißt nicht, dass jeder jetzt ins Kloster eintreten muss und alles Hab und Gut verkaufen muss. Es gibt ja gewisse, man nennt das altdeutsch Standespflichten. Also du als Ehefrau hast als erste Pflicht deinen Mann und dann deine Kinder. Und er als Mann dich und dann seine Kinder. eure Kinder. Und dann ist es so, dass man das natürlich nicht gegeneinander ausspielen muss. Aber wenn ihr jetzt beide sagt, okay, ihr wollt Jesus nachfolgen, ja, oder wenn jemand sagt, er will Jesus nachfolgen, aber sagt, nee, ich rutsche aber gar nicht, ich bewege mich gar nicht, funktioniert nicht. Also brauchst du diese Flexibilität. Und dann brauchst du eine Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft, Jesus ist jetzt nicht mehr so, dass er hier durch Deutschland läuft und sagt, komm, folg mir nach, sondern er hat eine Kirche. Und dann brauchst du eine Gemeinschaft, also in dieser Kirche eine Gemeinschaft, wo du sagst, okay, da finde ich Gleichgesinnte, da finde ich Menschen, mit denen zusammen ich wachsen kann, die mich nicht permanent überfordern und unter Druck setzen, aber die mich auch permanent unterfordern. Und da wird es natürlich tatsächlich in der kirchlichen Landschaft in Deutschland manchmal ein bisschen schwierig, so eine Gemeinschaft zu finden. Das mögen Klöster sein, das mögen Gebetskreise sein, das mögen Alpha-Teams sein, das mögen Kleingruppen sein, das mögen einfach eine Messgemeinschaft sein, das mögen Leute sein, mit denen man sich trifft beim Kaffee und über den Glauben redet. Aber das müssen Leute sein, die auch eine Entscheidung für Christus gefunden und getroffen haben. Und denn, also es braucht quasi diese Berufungserfahrung, die Sehnsucht aus der eigenen Mittelmäßigkeit herauszukommen, eine Flexibilität und dann eine konkrete Nachfolgegemeinschaft. Und das Geniale ist, dass du vieles auch schon über Radio und Medien abdecken kannst heutzutage. Das ist genial. Also EWTN, KTV, Radio Horeb, das sind alles Sender, wo du sagen kannst, da kriegst du richtig gute Nahrung für die Seele. Und da kriegst du natürlich jetzt, du brauchst trotzdem noch Gemeinschaft, aber da kriegst du eine Form von Gemeinschaft auch mit. Da kannst du mit anderen Leuten beten. Da kannst du mit anderen Leuten die Messe feiern.
Gerade auch eben für Leute, die jetzt von zu Hause irgendwie nicht mehr wegkommen und da irgendwie sich nicht mehr zum Kaffee treffen können. Mhm. Für die Generation, die einfach schon ein bisschen älter ist, oder auch für die Generation, die vielleicht einfach wirklich ihren Alltag, der stressig ist, viel arbeiten, viel dies, das, jenes, wo du dich einfach zeitlich nicht mehr mit 12 noch anderen Menschen treffen kannst, sondern wo du irgendwie einfach das abdecken musst mit der Zeit, die du hast. Und ja, dafür ist sowas natürlich super. Zisterzienser in der Zelle zum Beispiel auch. Ja. Der YouTube-Kanal. So man schaut's aus. Auch immer mal eine gute Predigt hören kann, ab und zu.
Ab und zu ist mal eine gute. Ist immer mal was Gutes dabei.
Ein, zwei gute sind dabei. Ja. Ja, aber nein. Das sind ja die Sachen, die man halt einfach so als Integration für seinen Alltag braucht. Also, dass du nicht immer, an jeder Messe teilnehmen musst, sondern oder dich noch zu 20 Gebetsabenden treffen musst, sondern dass du einfach kleine Sachen hast, die du in deinen Alltag integrieren kannst. Und wenn es das früh vor der Arbeit alleine für dich 5 Minuten abschalten und beten, es müssen ja nicht mal 5 Minuten sein, manchmal sind es auch nur 2, oder abends, wenn du die Kinder ins Bett bringst, dass man dann einfach mit den Kindern nochmal sagt, nochmal kurz betet und den Tag Revue passieren lässt. Viele machen das sowieso. Also, dass sie, wenn die Kinder nach Hause kommen von der Schule oder vom Kindergarten oder von irgendwas, na, wie war dein Tag? Ja, kann man fragen, aber man kann auch fragen, oh, wollen wir für den Tag beten? Was war denn schön? Oder was war nicht schön? Wollen wir dafür beten, dass es morgen besser wird? So eine Sachen einfach, dass man mit den Kindern zusammen vielleicht auch wächst. Weil gerade das ist ja das erste Jüngerschaftsding als Familie sozusagen. Also, dass ich den Kindern meinen eigenen erstmal weitergebe, was erfahre ich und denen das vorlebe. Und das kannst du ja nur, indem du es halt vorlebst. Also nicht nur weitergeben im Sinne von erzählen und ja, du musst das machen und das machen und das machen und das machen, sondern du musst es halt einfach vorleben. Und gerade beten ist, finde ich, halt einfach die größte Beziehungspflege, was man den Kindern auch einfach zeigen muss, wie es geht.
Genau, also das muss man dann vielleicht nochmal spezifizieren. Eine Jüngerschaft in einer Familie ist was anderes als eine Jüngerschaft als Priester oder als Single. Man muss ganz klar sagen, also die Jüngerschaft in der Familie hängt natürlich auch immer am Ehepartner. Weil es gibt, ich kenne Familien, die gehen auf Mission, die sind nach Italien gezogen und sind dort zum Beispiel das Neokatechumenat, gehen die Familien auf Mission, die ziehen dann wirklich in ein anderes Land. Da sind auch einige, die in Berlin da sind, die aus Italien kommen und so weiter. Das gibt es, ja, aber da müssen halt beide an einem Strang ziehen, ja, und dann quasi dann auch das als ihre jeweilige Berufung erkennen. Dann gibt es aber natürlich auch andere Formen der Jüngerschaft. Also wie du sagst, diese Berufung einfach mal diesen Glauben an die Kinder weiterzugeben, vorzuleben, mit den Kindern diesen Glauben zu leben, das ist auch eine Form der Jüngerschaft. Und die Jüngerschaft erkennt man natürlich auch in dieser Nachfolge Jesu. Und die Nachfolge Jesu, das hat man ja schon mal hier thematisiert, besteht ja darin zu sagen, ich gehe in diese Ekelhaftigkeit der Wüste hinaus. Also ich gehe in unbekannte Gefilde. Ich habe jetzt von Andreas Boppert dieses Buch angefangen, Neuländisch. Das ist eigentlich schön, ist so ein, ich weiß nicht, ob es eine Wortschöpfung ist, aber quasi er sagt, es muss immer wieder ein Neuland gehen. Deine Laube muss immer wieder ein Neuland betreten. Herr der Ringe, ne, die müssen raus aus dem Auenland. Du musst raus aus deinem Schrebergarten, musst raus aus deiner Spießigkeit.
Ja.
Ich habe nichts gegen Schrebergarten, aber für mich ist das bildlich gewordene Spießigkeit einfach, sage ich ganz ehrlich. Diese Sicherheit in einer ganz kleinen Parzelle. Und du musst raus, du musst ins Abenteuer. Und das musst du auch in der Ehe natürlich immer wieder. Aber da brauchst du es gar nicht suchen. Sondern die Ehe ist einfach wie ein Abenteuer, genauso wie das Kloster wie ein Abenteuer ist. Wir denken immer, das Abenteuer liegt irgendwo da draußen, ja. Aber das Abenteuer ist einfach auch der treue Alltag. Das ist ein unglaubliches Abenteuer. Wer das mal versucht hat, schon zu leben, der weiß, dass es ein unglaubliches Abenteuer ist. Und dann kommen ja, ich meine, jetzt Kinder, sind deine Kinder noch relativ klein, aber dann kommen auch die Thematik Pubertät und so weiter. Was für ein Neuland. Du hast noch nie ein Kind durch die Pubertät begleitet im Glauben, ja. Und sie wollen vielleicht dann gar nichts mehr von dir wissen im Glauben. Kann auch sein. Aber dann wirst du trotzdem im Gebet und in diesem, ja, in diesem Kampfort des Gebetes auch für sie ringen müssen, für sie beten müssen, mit Gott um sie ringen müssen und auch in deiner Psychohygiene nicht auszuflippen, für sie ringen müssen. Das ist auch eine Form der Jüngerschaft. Das ist auch Neuland, das ist auch Wüste. Das ist auch dieses unglaubliche Vertrauen, das man dann entwickeln muss in Gott.
Ja, ja und sich einfach auch mal in die, also Ohnmacht, das hatten wir schon mal so genannt, in die Ohnmacht reinbegeben. Also ja, man soll das machen, was man gut kann. Und da, ja, natürlich auch in dem Gott nachfolgen. Aber du musst halt auch mal aus deinem Ding raus und mal was ausprobieren, wo du dich auf Gott verlassen musst. Wo du nicht dich auf dich selbst verlässt, weil das ist das, was, wenn ich gut kann, dann verlasse ich auf mich selbst, dann weiß ich ja, was ich kann. Aber Gott hat ja viel mehr mit uns vor und will ja, dass wir über uns mit ihm zusammen, über uns hinauswachsen. Mhm. Und da das in diese Ohnmacht dann hineinzugehen, und Sachen zu machen, die ich eben noch nicht gut kann, wo Gott aber weiß, ja, eigentlich kannst du die mit mir zusammen, lernst du die, wenn du die nicht kannst.
Genau,
und das ist das, ja.
Das ist das Schöne.
Das ist das.
Und das Schönste ist, jetzt wissen wir genauso wenig wie vorher, was Jüngerschaft ist. Ja, also nochmal zu, vielleicht Zusammenfassung, Jüngerschaft besteht auch wirklich in einer Entscheidung, Jesus nachzufolgen und dann selber zum Multiplikator zu werden, den Glauben weiterzutragen.
Ja.
Und das brauchen wir. Also entscheidet euch, geht los und
wachst über euch hinaus.
Ja, und ich muss die ganze Zeit, weil die Linda hat vorhin über ihre Falte hier moniert.
Und jetzt hat er die ganze Zeit da hingeguckt wahrscheinlich.
Ja, nee, aber ich muss die ganze Zeit an den Witz denken, egal wie jung du bist, Petrus war jünger. Ne? Weil die ganze Zeit bin ich hier hingehangen. Ja, gut.
Ja.
Irgendwann machen wir noch, ja. Gut, jetzt tun wir erstmal Gott um seinen Segen bitten. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, stärke euch, schenke euch wirklich die Gnade, sich für ihn zu entscheiden, ihm nachzufolgen und wirklich den Glauben in Freude, Freiheit und Frieden in diese Welt zu tragen. Das gewähre euch auf die Fürsprache Mariens, dem Stern der Neuevangelisierung, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Gott liebt euch.